Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst meine Gedanken von fern. Du sichtest mein Wandeln und mein Liegen und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Und mit diesen Worten aus Psalm 139, die Verse 1 bis 3, möchte ich die Gemeinde und alle Gäste ganz herzlich willkommen heißen. Schön, sind so viele Leute heute hier. Die Predigt wird Kurt Okle halten mit dem Titel Gnade sehen. Die Textgrundlage dazu steht in 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 12. Ich möchte nun, passend zum heutigen Predigttext, mit euch 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 16 bis 18 aufschlagen. 2. Korinther, Kapitel 4, die Verse 16 bis 18. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch unser innerer Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende, leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. Soweit die Bibel. Worauf sind unsere Blicke gerichtet? Ist es nicht so, dass wir im Alltag auch viel mehr das sehen, was man sieht und nicht das, was man nicht sieht? Mit wie vielen Sorgen schlagen wir uns rum? Doch diese Welt ist gewiss ein freudenarmer Ort. Doch wie viel mehr müssen wir uns also damit befassen, was man nicht sieht? Wir haben das Wort Gottes, die Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben, dass wir in den Himmel kommen. Also schlagen wir uns doch nicht herum mit Sachen, die man sieht, mit Sorgen dieser Welt. Die menschliche Existenz ist, die Sichtbarkeit ist nicht das Ziel der menschlichen Existenz. Entschuldigung. Wir haben Gewissheit, dass unser Herr die Kontrolle über alles behält, also leben wir auch dementsprechend. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werden zum Lob und zur Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt, an welchen glaubend, obgleich ihr jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragt. Eine Errettung, über welche die Propheten nachsuchten und nachforschten, die von der Gnade euch gegenüber geweissagt haben, forschend, auf welche oder welcher Art Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte, denen es offenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind, durch die, die euch das Evangelium gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, Dinge, in welche die Engel hinzuschauen begehren.
Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, am 18. Juni hat Frank die ersten beiden Verse des ersten Petrusbriefes behandelt. Heute werden wir uns zu den Versen 3 bis 12 gehen. 3 bis 12, wir haben sie bereits gehört, die Verse wurden von Josia vorgelesen. Gnade sehen lautet die heutige Überschrift. Petrus thematisiert die Gnade Gottes. Er hat diese in vielfältiger Weise in seinem Leben erfahren. Petrus fand es aber wichtig, in seinem ersten Brief am Anfang Grundgedanken zur Gnade weiterzugeben, bevor er ab Vers 13 dann mit einem Deshalb startet und dann praktisches Verhalten, das aus der Gnade hervorgehen sollte, aufzeigt, wie heiliger Wandel, Verhalten in der Welt, Verhalten in der Ehe und so weiter. Aber das dann ab Verse 13. Bei all den Ermahnungen aber wird immer wieder auf Jesus Christus hingewiesen. Die Gläubigen werden immer wieder zentriert auf Christus, der das Zentrum der Gnade ist. Wir machen uns nun einige Grundgedanken. Unser heutiger Text kann man einteilen, Verse 3 bis 5, Urheber und Wesen der Gnade, 6 bis 9, der Mensch und die Gnade und 10 bis 12, Propheten und Engel und die Gnade. So habe ich es mir mal eingeteilt. Man kann das natürlich auch anders machen. Gnade sehen. Wir sehen mit den Augen, aber wir sehen auch mit dem Herzen. Es werden drei Gruppen angesprochen in diesen Versen 3 bis 12. In den Versen 3 bis 9 die Gläubigen nach dem Kommen von Jesus Christus. In den Versen 10 bis 12 die Propheten, die vor dem Kommen von Jesus Christus wirkten, und die Engel, die als Geschöpfe Gottes bereits im Himmel sind. Eines ist gemeinsam: Lob Gottes ist die Antwort aller drei Gruppen auf das Reden und Wirken der Gnade Gottes. Wir werden uns zuerst mit den Versen 10 bis 12 beschäftigen, Propheten und Engel, und nachher dann einsteigen auf das, was an uns vor allem auch gerichtet ist. Aber dass wir einfach mal einen Grundsatz sehen, was mit den Propheten und Engeln bezüglich der Gnade ist. Wir lesen ab Vers 9, und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens, die Errettung der Seelen. Im Hinblick auf diese Errettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Petrus schreibt hier, dass das Ziel des Glaubens die Errettung der Seelen ist. Diese Errettung wird im Vers 10 an die an euch erwiesene Gnade gekoppelt. Errettung der Seelen ist Gnade. Paulus formuliert dies im Römerbrief 6 so: Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir haben ewiges Leben, eine Gnadengabe Gottes. Sehen wir die Gnade? Im Hinblick auf diese, also jetzt wieder im Text, im Hinblick auf diese Errettung suchten und forschten Propheten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, also die Leiden, die auf Christus kommen sollten und die Herrlichkeiten danach vorherbezeugte. Ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten in dem, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist. Die Propheten haben viel im Voraus über die Leiden und Herrlichkeit Christi gesprochen und dies niedergeschrieben. Ein Beispiel dafür, Jesaja 53, 4. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Auch unser Herr Jesus Christus greift bei den ehemals Jüngern beides auf. Er sagt in Lukas 24, musste nicht der Christus dies leiden und in die Herrlichkeit eingehen? Woher nahmen die Propheten ihre Aussagen? Im 2. Petrusbrief 1 steht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Die Aussagen der Propheten wurden somit auch vom Heiligen Geist gewirkt. Wenn Petrus hier vom Geist Christi spricht, so handelt es sich um denselben Geist, denn Christus ist Gott. Gottes Geist, Christi Geist, das ist das Gleiche. Gemäß 1. Korinther ist es einzig durch den Geist Gottes möglich, Wahrheiten zu verkündigen, und auch nur durch Gottes Geist können Menschen diese Wahrheiten verstehen. Die Propheten schrieben nicht nur auf, was ihnen aufgetragen wurde, sondern sie suchten und forschten, weil sie das Geschriebene verstehen wollten. Sie wollten verstehen, was sie schreiben. Wie viel mehr sollten wir, wenn wir das Wort Gottes lesen, suchen und forschen, um das Gelesene zu verstehen. Gott wird uns durch den Heiligen Geist vom Wort so viel aufschließen, wie er es für unser Leben für gut erachtet. Und Gott erwartet, dass wir es dann in unser Leben hineinnehmen, umsetzen. Die Propheten suchten und forschten und gelangten zu einem Ergebnis. Da steht auch im Text, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Die Propheten dienten den Gläubigen des Neuen Testaments. Jesus Christus schreibt von den Propheten in Matthäus 13, denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Den Jüngern und Menschen zur Zeit Jesu war es vergönnt, Jesus Christus von Angesicht zu sehen. Die Gnade wurde sichtbar, wie Johannes 1 uns sagt. Die Gnade wurde sichtbar, indem das Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Gnade sehen. Auch die Propheten wussten, dass ihnen allein ihr Vertrauen auf die Barmherzigkeit und Güte Gottes Heil und Hilfe ist. Dies können wir aus verschiedenen Bibelstellen nehmen. Ich habe nur einige aufzählen, Esra 3,11, Jesaja 49, 13 und so weiter. Die Propheten haben wohl vom Leiden Christi und von den Herrlichkeiten danach geschrieben. Wie aber das konkret ablaufen soll, wie Gott seine Gnade in der Person seines Sohnes Jesus Christus umsetzen wird, konnten sie im Voraus nicht nachvollziehen. Die Gnade, wie wir sie durch das Evangelium kennen heute, bliebe ihnen in einer Art und Weise ein Rätsel. Haben die Propheten die Gnade gesehen? Ja, indem sie ihre Hoffnung auf die Barmherzigkeit und Güte Gottes setzten, haben sie auf die Gnade Gottes vertraut. Auch hier haben sie Gnade gesehen. Vers 12. Ihnen wurde es geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten in dem, was euch jetzt verkündigt worden ist, durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Wir gelangen nun zu den Engeln. In welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Die Engel begehren, in die Gnadenerweise Gottes hineinzuschauen. Weshalb? Wir wissen, dass auch Engel Geschöpfe Gottes sind. Im Gegensatz zum Menschen, der für den Gott in seinem Vorsatz für ihren Ungehorsam die Vergebung und Wiederherstellung vorgesehen hat, kennen Engel eigentlich keine Vergebung und keine Wiederherstellung. Dies können wir entnehmen aus 2. Petrusbrief 2, 4 und aus dem Judasbrief 6. Ich möchte das lesen. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes hinabgestürzt und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat, und Judas, und die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln in Finsternis verwahrt. Also die Engel, die gesündigt haben, sind bereits zum Gericht aufbewahrt. Es gibt für sie keine Vergebung und somit auch keine Gnade, in dem Sinne, wie wir sie kennen als Menschen. Die Engel, die hineinzuschauen begehren, sind somit Engel, die nicht gefallen sind. Und diese sind gespannt, was Gnade ist und wie sich diese Gnade auswirkt. Paulus schreibt im 1. Korinther 4, denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Und in Epheser 3, damit wir den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundtun. Nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Also sowohl Einzelpersonen wie auch als Gemeinde werden wir beobachtet von den Engeln. Und der Zweck ist, sie wollen die Weisheit Gottes in der Gnade, in dem Gnadenerweis erkennen. Und sie wollen sehen, was diese Gnade auch für Auswirkungen hat im Menschen. Gnade sehen, die Engel sehen sie. Sie begehren sogar danach. Sie sehen sie, obwohl die Gnade nicht für sie bestimmt ist. Lukas 15 sagt uns, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. In der Buße wird die Gnade Gottes auch sichtbar. Deshalb freuen sich die Engel. Wie viel mehr sollten wir uns freuen, wenn wir die Gnade Gottes in unserem Leben sehen? Die Gnade, was für Auswirkungen das auf uns persönlich hat. Und ich bin gewiss, wenn wir das ergriffen haben, dann wird unser das in unserem Leben Auswirkung haben. Nun kommen wir zurück zu den Versen 3 bis 5 und blicken zuerst auf den Urheber der Gnade. Wir lesen: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Wer ist Urheber der Gnade? Das wollen wir jetzt an verschiedenen Punkten sehen aus diesem Text. Dieser Text sagt uns: Gott hat uns wiedergeboren. Jakobus 1 sagt: Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren. Der Mensch braucht einen Schöpfer. Kein Mensch kann sich selbst zeugen. Nur Gott kann dies tun. Nach seiner großen Barmherzigkeit, Johannes 1, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Der Mensch wird nicht durch Abstammung oder bestimmte Eigenschaften wiedergeboren. Es ist seine Barmherzigkeit, es ist Gottes Gnade. Gott ist barmherzig, das ist sein Wesen. Gott ist barmherzig. Zu einer lebendigen Hoffnung. Römer 8, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Die Zukunft ist nicht in der Hand des Menschen. Alles, was uns verheißen ist, ist ganz in der Hand Gottes. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Gnade ist nur möglich durch das Werk Jesu Christi. Kein sündiger Mensch konnte das Werk verrichten. Zu einem Erbteil. Das Erbteil kommt von Gott. Der Mensch kann auch im irdischen Leben nur ein Erbteil empfangen. Er kann es sich nicht erarbeiten. Der Mensch ist ganz auf den Geber angewiesen. Das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Das Erbteil ist im Himmel aufbewahrt für uns. Wer kann dies bewerkstelligen? Nur jemand, der im Himmel ist. Gott selbst bewahrt es. Kein Mensch kann in den Himmel hinaufsteigen, um das Erbteil zu bewahren. Die ihr in der Kraft Gottes bewahrt werdet zur Rettung. Johannes 10, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Gott selbst ist es, der uns bewahrt. Bis wann? Heute? Morgen? Nein. Er bewahrt uns bis ans Ziel, bis wir am Ziel der Rettung angelangt sind, im ewigen Leben, im Angesicht Gottes. Durch Glauben. Glauben ist die Voraussetzung, dass Gottes Kraft uns überhaupt bewahren kann. Glauben ist die Voraussetzung, dass Gottes Kraft uns bewahren kann. Johannes 1, 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Gott bewahrt bis zum Ende. Das lesen wir auch in 1. Korinther 1, 8. Der euch befestigen wird bis ans Ende, heißt es da. Was stellen wir fest? Gott allein ist der Urheber der Gnade. Alles ist durch ihn. Sehen wir die Gnade? Gibt uns das nicht ein Anker in unserem Leben, der uns in Anfechtungen hält, stärkt? Da können wir nur einstimmen in Vers 3, wo steht: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen in diesem Text noch das Wesen der Gnade anschauen. Da geht es um lebendig, unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich, ein Erbteil. Das ist Wesen der Gnade. Lebendig. Die Gnade ist lebendig. Sie ist erlebbar. Sie ist wahrnehmbar. Die Gnade stirbt nicht. Unvergänglich. Die Gnade ist beständig. Sie geht nicht unter. Unbefleckt. Die Gnade ist rein. Sie hat keinen Beigeschmack. Sie lässt sich nicht manipulieren. Sie geht keine Kompromisse ein. Sie bleibt unbefleckt. Rein. Unverwelklich. Die Gnade ist dauerhaft. Sie verwelkt nicht. Sie gleicht einer Blume, die immerzu blüht und nicht verwelkt. Die Gnade ist, das Wesen der Gnade ist auch ein Erbteil. Also wir haben ein Erbteil. Jesus Christus ist der Erbe nach Hebräer 1,2. In ihm ist unser Erbe sicher aufbewahrt. Und wir sind Miterben, gemäß Römer 8,17. Aber was würde es nützen, wenn die Erben nicht auch bewahrt werden? Um dieses Erbteil in Empfang zu nehmen. Dies wirkt die Kraft Gottes. Johannes 6,39 sagt uns: Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Das sagt uns, wir als Erben können freudig sein, gewiss sein, dass wir das Erbe auch antreten können. Wir können das Erbe antreten. Nicht wegen uns, sondern wegen Jesus Christus, der uns als Miterben mitnimmt. Gnade sehen. Was macht das mit uns, wenn wir das Wesen dieser Gnade, die Lebendigkeit, Unvergänglichkeit, Unbeflecktheit, Unverwelklichkeit, das Erbteil als solches betrachten? Sind wir nicht überwältigt von den Zusagen Gottes? Da können wir nur nach Vers 3 sagen: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Haben wir die Errettung nicht bereits hier und jetzt? Doch, aber wir werden die Gnade Gottes in dieser Errettung erst richtig im Himmel begreifen können. Wir sind nicht Bürger von dieser Welt, unser Bürgerrecht ist im Himmel und dorthin werden wir am Ende gelangen. Und dann die Gnade, die uns zuteil geworden ist, erst richtig sehen. Gnade sehen. Wir gelangen nun zum letzten Teil, der Mensch und die Gnade Verse 6 bis 9. Was macht der Mensch? Darin frohlockt ihr. In der Rettung, in der Gnade Gottes frohlockt der Mensch. Das trifft natürlich nur für den erretteten Menschen zu, der aus der Finsternis ans Licht gekommen ist. Das Frohlocken ist jetzt und heute nach diesem Wort, das hier geschrieben ist. Und nicht erst morgen oder wenn wir dann im Himmel sind. Das Frohlocken ist jetzt und heute. Wir frohlocken über das Heil, das uns zugesagt ist. Wir frohlocken über das Erbe, das uns bereitsteht. Wir frohlocken, weil wir den Urheber der Gnade im Himmel von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Nichts Irdisches kann dieses Frohlocken auslösen. Psalm 144 sagt: Glücklich das Volk, dessen Gott der Herr ist. Darin frohlockt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer erfunden wird als die des vergänglichen Goldes, das aber durch Feuer erprobt wird. Wie können wir denn frohlocken, wenn wir in Versuchungen betrübt werden? Jakobus 1,2 sagt uns zum Beispiel: Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. 2. Korinther 12 sagt: Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Jakobus und Paulus konnten das nur schreiben, weil ihre Freude im Herrn gegründet war. Sie sahen auf den Herrn und waren im Gebet mit ihm verbunden. In Anfechtungen können wir uns nur im Herrn freuen, nur in Verbindung mit ihm. So wie Gold durch Feuer geläutert wird, so werden wir von Gott durch Versuchungen gereinigt, damit wir ihm ähnlicher werden. Das ist das Ziel Gottes. Wir sollen ihm ähnlicher werden. Und was ist Läuterung? Ist es angenehm? Es ist nie angenehm für den Menschen. Läuterung ist nie angenehm. Wenn wir uns das Gold betrachten, das in diesem hitzigen Feuer geläutert wird, dann sehen wir, dass das etwas fordert. Und deshalb ist eine Läuterung nie angenehm. Das heißt also, wenn wir in Anfechtungen fallen, ist es nicht so, dass wir wegen diesen Anfechtungen selbst frohlocken, sondern wir können höchstens frohlocken, weil wir das Ziel sehen. Das Ziel. Es steht, wenn es nötig ist. Gott weiß, was für uns nötig ist und wie unser Weg aussehen soll. In Johannes 21,18 lesen wir die Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle kennt, wie der Herr Jesus Petrus seinen Weg schildert, was Petrus in der Zukunft erwartet und dass er in den Tod gehen muss für den Herrn Jesus. Und dann sagt Petrus: Was ist dann mit diesem da? Und die Antwort Jesu ist: Folge mir nach. Wir sollen uns also nicht mit anderen vergleichen oder auf andere sehen, wenn Versuchungen da sind. Es geht nicht darum, was hat denn der andere oder wie wirkt Gott beim anderen, sondern Gott wirkt bei jedem einzelnen Gläubigen. Wir sollen auf Jesus blicken, mit ihm reden und ihm vertrauen, dass der Weg, den er uns führt, gut ist. Unser Glaube wird bewährt. Die Bewährung des Glaubens führt zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Wenn wir glauben, ehren wir Gott. Kommt zum Vers 8. Den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Was ist die Motivation des Gläubigen? Es ist die Liebe zu Jesus Christus. Weil er den Gläubigen zuerst geliebt hat, es ist das Vertrauen auf sein Werk und auf seine Gnade, die Jesus Christus durch den Tod am Kreuz vollbracht hat. Petrus hat den Herrn und seine Gnadenerweise physisch gesehen, erfahren. Die Empfänger des Briefes haben den Herrn nicht physisch gesehen. Aber sie glaubten trotzdem der Gnade Gottes. Sie haben die Gnade erfahren in der Barmherzigkeit, die ihnen zuteil gekommen ist. Auch wir können die Gnade sehen, indem wir uns mit Jesus Christus befassen, sein Wort erforschen und seinen Wandel nachahmen und die Barmherzigkeiten, seine Barmherzigkeiten in unserem Leben zu sehen versuchen. Vers 9, und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens, die Errettung der Seelen. Das Ziel des Glaubens, die Errettung der Seelen. Der Glaubensweg führt über Versuchungen und Anfechtungen. Wir leiden, weil Gott uns verändern möchte. Und wir leiden um Christi willen, weil wir seine Gnade vor Menschen bekennen. Aber eines ist gewiss, Gott, der Vater und Gott, der Sohn, werden uns ans Ziel bringen. Die Errettung unserer Seelen ist allein in der Hand unseres Gottes, weil er Ursprung der Gnade ist. Deshalb können wir einstimmen in Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Ich fasse noch in 7 Punkten zusammen. Erstens, wir befassen uns mit 3 Gruppen, die Propheten, die Engel, die an Jesus Christus Gläubigen. Lob Gottes war stets die Antwort auf das Reden und das Wirken der Gnade. Zweitens, die Propheten haben vom Leiden Christi und den Herrlichkeiten danach geschrieben, wie das aber konkret ablaufen sollte, wie Gott seine Gnade in der Person seines Sohnes Jesus Christus umsetzen wird, konnten sie im Voraus nicht nachvollziehen. Sie sahen die Gnade in der Barmherzigkeit und Güte Gottes. Drittens, die Engel kannten die Gnade nicht. Die Engel, die gesündigt haben, sind zum Gericht aufbewahrt. Sie kennen keine Vergebung und Wiederherstellung. Die Engel begehren, die Gnade zu sehen. Sie sahen Gott in Jesus Mensch werden. Sie sahen Jesus sterben und auferstehen. Die Engel beobachten jetzt die Auswirkungen der Gnade in den Gläubigen als Einzelpersonen und in den Gläubigen als Gemeinde. Viertens, der Urheber der Gnade ist allein Gott. Alles ist durch ihn. Die Wiedergeburt ist das Werk Gottes. Die Barmherzigkeit ist Eigenschaft Gottes. Das Erbe ist Gabe Gottes. Fünftens, Das Wesen der Gnade ist lebendig, unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Es ist unveränderlich, weil in Gott begründet. Sechstens, die Gnade ist der Grund dessen, dass der Gläubige frohlockt. Frohlocken trotz Schwierigkeiten, Versuchungen und Verfolgungen ist nur im Herrn Jesus Christus möglich, mit seiner Hilfe. Siebtens, wir gelangen zum Ziel, zur Rettung unserer Seelen, weil wir in den Händen Gottes sind. Allein er ist Urheber, er ist Wesen der Gnade und er ist unser Bewahrer. Dies ist unser sicherer Anker im Leben in einer unruhigen, gottlosen Welt. Gnade sehen. Sehen wir sie in unserem Leben? Wenn wir unseren Gott und Vater und seinen Sohn Jesus Christus betrachten, dann sehen wir die Gnade. Amen. Vater im Himmel, wir haben diesen Text gelesen und du magst jetzt auch in unseren Herzen wirken, dass wir das aufnehmen, dass wir auch sehen, was für eine große Gnade du uns bereitet hast und wie vorzüglich diese Gnade ist und dass du allein der Geber bist und dass du allein der bist, auf den es ankommt. Und wir danken dir, dass wir dir gehören dürfen durch den Loskauf durch deinen Sohn Jesus Christus aus dieser Welt, aus dieser Finsternis. Und wir wollen doch auf dich blicken, wir wollen dich immer näher kennenlernen, wir wollen forschen und suchen, was du in deinem Wort von dir sagst, damit wir dich immer besser kennenlernen und diese Gnade uns auch im Leben einen sicheren Anker gibt, der uns durchträgt, weil du es bist, von dem alles kommt. Amen.